Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Sekunden Pause waren das jetzt. Das ist schon ziemlich unangenehm, gell? Wenn der Prediger einfach nicht anfängt da vorne. So eine peinliche Stille. Für mich war es jedenfalls super unangenehm, das wusste ich auch schon vorher. Weil es sich ja irgendwie nicht einfach gehört, am Anfang nichts zu sagen. Es fühlt sich auch schrecklich lange an. Ne? 15 Sekunden Pause, obwohl eigentlich eine super kurze Zeit vergeht. Und zuerst haben sich wahrscheinlich gedacht, der sammelt sich jetzt und bevor er anfängt, und manche haben vielleicht gedacht, das ist so ein Frommer, der betet sogar noch ein bisschen für sich, so bevor die ersten Worte kommen, und dann haben sie sich vielleicht gedacht, so, hat er jetzt ein Blackout oder so, das ist peinlich, Fremdschämen. Warum ist das so unangenehm, diese Pause? Natürlich gibt es einfach Erwartungshaltungen, Gewohnheiten, wie sowas hier abläuft, und dazu gehört eben, der Prediger beginnt mit was Lustigem oder was Interessantem. Vielleicht beginnt er auch gleich mit was Langweiligem, ne? Dann weiß man, okay, die nächsten 30 Minuten werden hart, da musst du durch. Wenn es ein ganz schlimmer ist, vielleicht sogar 40 Minuten, ist ja hier durchaus üblich. Womit auch immer man hier vorne anfängt, jedenfalls nicht mit einer Pause. Das gehört sozusagen nicht zu den Absprachen. Denn wie lange haben wir hier im Gottesdienst? Eine Stunde 10, Stunde 15 Minuten vielleicht. Und für die Predigt so 30 Minuten, nach 20 Minuten hört er nicht mehr richtig zu, geht die Konzentrationskurve runter, ist ja erwiesen. Also sollte man die Zeit doch nutzen, die man hat. Es sollte losgehen. Und vielleicht kommt es uns auch deswegen so lange vor, weil es anhand so der Gottesdienstzeit, die man hat, irgendwie ein bisschen vertane Zeit ist. Ich habe ja jetzt keine meditative Stille angekündigt, in der ihr euer Leben nochmal Revue passieren lasst, sondern es ist einfach gar nichts passiert. Verschwendete Zeit. Und ich glaube, wenn uns irgendetwas ganz schwer oder ganz schwer fällt, womit wir überhaupt nicht klarkommen, dann ist es eben dies, verschwendete Zeit. Zeit, die ungenutzt verstreicht. Zeit, die man besser hätte füllen können, die man besser hätte ausnützen können. Ich würde mal behaupten, die Verschwendung von Zeit ist die letzte Sünde in einer säkularisierten Gesellschaft, die von allen, egal ob sie religiös sind oder nicht, wirklich als, sagen, Verstoß gegen ein Gesetz wahrgenommen werden, gegen moralisches Gesetz. Zeit verschwendet man nicht. Wir leben in einer Zeit, die keine Zeit hat, in der es vielleicht sogar ein eher ungünstiges berufliches, soziales Zeichen wäre, hätte man mehr als genug Zeit. So sehr wir den Gedanken auch lieben, unendlich viel Zeit zu haben, so sehr ist es doch irgendwie auch ein Gradmesser unserer Bedeutung, dass unser Terminkalender gut gefüllt ist. Dass wir eben nicht für alles und nichts ständig genug Zeit haben. Denn was wirft es schon für ein Licht auf mich, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hast du da und dafür dann Zeit, und ohne Blick in Kalender, Smartphone oder irgendwas sage ich, klar, ich habe Zeit, ich habe immer Zeit. Muss ich gar nicht nachgucken. Ne? Irgendwie beneidenswert auf der einen Seite, wenn jemand sowas sagen kann, auf der anderen Seite aber auch schon irgendwie ein bisschen verdächtig. Ne? Also ich kenne das schon, dass ich mir verdächtig werde, wenn ich zu viel Zeit habe. Ne? Freier Abend, vielleicht sogar ein freier Vormittag, noch schlimmer. Nichts zu tun, nicht vielleicht doch irgendwas zu erledigen, irgendwas, was man noch hinkriegen kann in der Zeit. Und dieser Drang, die Zeit sinnvoll auszunützen, das ist, glaube ich, nicht nur ein gesellschaftlich verinnerlichter Druck, sondern den kann man so in unseren Gemeinden auch ganz gut fromm noch untermauern. Da gibt es eine schöne Bibelstelle, die dann zitiert wird, Epheser 5, Vers 16, da heißt es, kaufet die Zeit aus, kaufet die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit, geht es dann weiter, das lässt man lieber weg, was das dann auch immer heißt. Aber kaufe die Zeit aus, ne? Das ist so schön. Holt das meiste aus der Zeit raus. Das perfekte Zeitmanagement ist dann eben nicht nur irgendwie in Eigeninteresse, sondern sogar eine religiöse Verpflichtung. Ne? Nur keine Minute verschwenden im Weinberg des Herrn. Neben diesem Text steht in der Bibel allerdings auch noch ein anderer. Und über den würde ich heute lieber mit euch nachdenken. Der passt auch viel besser in die jetzt kommende Sommer- und Ferienzeit. Und der passt auch besser zu dem Clip, den wir gerade gesehen haben. Ich musste dem Christoph versprechen, dass ich irgendwie auf diesen Clip noch eingehe. Das ist der Ort. Dieser Text, den ich euch jetzt zeige, der passt gut zu dem Clip. Und der dürfte den meisten von euch auch nicht ganz unbekannt sein. Der steht nämlich in den 10 Geboten. Und ist in den 10 Geboten je nach Zählung, gibt es verschiedene Zählungen der Gebote, das dritte oder vierte Gebot, ich würde sagen das dritte Gebot, und das ist das Sabbatgebot. Und der Text lautet: Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage magst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da sollst du keines deiner Werke tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der in deinen Toren wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Aber am 7. Tag ruhte er. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Dieser Text kann, glaube ich, auf ganz verschiedene Arten und Weisen auf uns wirken. Für manche ist der Text vielleicht tatsächlich ganz neu. Die Idee des Sabbats oder Ruhetags sicher nicht, aber vielleicht der Text so das erste Mal vor Augen gehabt jetzt. Dann kommen da sicher Formulierungen vor, die fremd sind, unverständlich. Also irgendwie ein neuer Text. Für andere wird der Text sehr gut bekannt sein. Teile davon kann man vielleicht sogar auswendig. Und manche denken sich vielleicht, ach wie gut, jetzt kommt die Urlaubszeit und der Text, der passt jetzt genau. Also ich bin jetzt müde und gestresst und da kommt der Text mir gerade recht. Manch andere kennen den Text vielleicht genauso gut, verbinden aber ganz entgegengesetzte Gefühle damit und denken, oh nee, nicht dieser Sabbat, nicht dieses Sabbat-Ding. Ne? Das kenne ich nur schon seit ich Kind bin. Ne? Sonntags Hausaufgaben verboten, Fußballspielen verboten. Ne? Der Ruhetag sozusagen als ultimativer Gehorsamstest. Ne? Für die ganz Frommen, für die, die es wirklich ernst meinen. Religiös erzwungene Ruhe, wenn man will. Woran man mal wieder sehen kann, dass der Zwang wahrscheinlich in religiösen Dingen kein besonders guter Ratgeber ist. Egal wie der Text bei uns ankommt, er kommt jedenfalls erstmal so an, dass wir uns persönlich angesprochen fühlen. Du sollst des Sabbats gedenken. 6 Tage magst du arbeiten, aber am 7. Tage sollst du ruhen. Wir hören also den Text, dieses Gebot, als eine persönliche Aufforderung an unsere individuelle Lebensgestaltung. Im Text steckt aber noch eine zweite Ebene, die über dieses Individuelle hinausgeht. Der Text ist nicht nur so ein netter Tipp für die private Work-Life-Balance, sondern da steckt durchaus noch mehr drin. Und diese zweite Ebene, die über das Individuelle hinausgeht, kann man an 2 Details sehen, die man im Text wahrscheinlich sonst eher schnell mal überliest. Denn wer soll den Sabbat halten und nicht arbeiten? Da heißt es, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, und jetzt, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der in deinen Toren wohnt. Man überliest die Stelle wahrscheinlich eher schnell, wenn man zu Recht annimmt, das ist halt ein sehr alter Text. Ja? Also der ist in der Form, wie jetzt so dasteht, 2500 Jahre alt wahrscheinlich. Und er hat irgendwie was mit dem alten Israel zu tun. Das leuchtet einem unmittelbar ein. Mit unserer Zeit eher weniger. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe jedenfalls kein Vieh, den ich am Sonntag irgendwie Ruhe geben könnte oder Urlaub geben könnte. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt hatte, war auch noch kein Fremdling in meinen Toren. Insofern fragt man sich, was soll man anfangen mit diesen etwas abständigen und fremden Details da im Text. Ich glaube, sie lassen sich lesen als ganz konkrete Hinweise auf etwas sehr Grundsätzliches, auf einen sehr tiefgreifenden Gedanken, nämlich dem Gedanken von der Universalität des Sabbats. Wenn das Gebot hier an der Stelle vom Vieh und vom Fremdling in den Toren redet, also die Tore, das sind die Befestigungen der Stadt, also die Fremdlinge, die in der Stadt wohnen, dann sagt es zu denen, das Gebot zu denen, denen es spricht, der Sabbat gilt nicht nur dir, der gilt nicht nur dir als Teil Israels, als Teil des Gottesvolkes, wir würden heute sagen, gilt nicht nur dir als Christ, sondern er gilt eben auch dem Fremdling in deinen Toren. Der Fremdling, das ist im alten Israel der Ausländer. Und der gehört im Normalfall auch nicht zum eigenen Glauben, also nicht zum Jahwe-Glauben des Israels. Hatte vielleicht sogar zu Hause so einen kleinen Götzenaltar und so, hat seine eigene Religion da irgendwie gemacht. Ne? Also eigentlich ganz schlimme Sache im alten Israel. Und trotzdem heißt es, der Sabbat gilt auch für diesen Fremdling. Und zwar nicht als Gebot, logisch, ist ja gar nicht sein Gott, der zu ihm spricht, sondern als Schutzraum, der sogar diesem Fremdling gewährt werden soll. Die Universalität des Sabbats heißt also, dass die von Gott eingesetzte Ruhezeit keine religiöse Sonderübung ist. Da geht es nicht um ein Spezialgebot für besonders Fromme, sondern um etwas, was möglichst allen zugutekommen sollte. Der Sabbat als Pause von der Arbeit ist also über die persönliche Lebensempfehlung hinaus sowas wie eine soziale Utopie, eine gesellschaftliche Vision. Die Vision von einer Gesellschaft, die sich ihrer Grenzen bewusst ist, die einen gesunden Wechsel kennt von Tätigkeit und Ruhe, von Arbeit und Pause. Die Vision von einer Gesellschaft, die es sich gönnt, einmal stillzuhalten. Oder sollte man vielleicht besser sagen, die es sich zumutet, einmal stillzuhalten. Und nun scheint es mir so, deshalb habe ich den Text auch ausgewählt, dass man ohne Übertreibung sagen kann, dass es keine Gesellschaft in der Geschichte gegeben hat, die diese Vision von der gewährten Ruhezeit so nötig hatte wie unsere. Gesellschaftsforscher sagen, wir leben in einer Beschleunigungsgesellschaft, in einer Gesellschaft, in der alles immer schneller wird. Jetzt habe ich hier ein Bild vorbereitet, genau. Und das sieht, alles wird immer schneller. Deswegen definieren manche Forscher die Moderne auch einfach im Englischen mit dem Motto Modernity is speed. Moderne ist Geschwindigkeit und zwar zunehmende Geschwindigkeit. Diese Beschleunigung ist, glaube ich, für jeden von uns unmittelbar einsichtig, wenn man sich einmal anschaut, wie sich unser Leben in den letzten Generationen verändert hat. Beispiel Transport. Die Möglichkeiten des Transports sind unglaublich viel schneller geworden. Das heißt, die Zeit, die man braucht, um von A nach B zu kommen, ist sehr, sehr viel kürzer geworden. Vor 150 Jahren, da brauchte man noch ein paar Wochen, um von Europa nach Amerika zu kommen. Heute braucht man ein paar Stunden. Die mögliche Höchstgeschwindigkeit, mit der Menschen transportiert werden können, hat sich in den letzten 300 Jahren von 20 Stundenkilometern beim Pferd, ich weiß, ein Pferd kann schneller, aber in einer Stunde nicht, ja, 20 Stundenkilometer beim Pferd bis zu 1000 Stundenkilometern bei der Rakete erhöht. Und wenn für uns jetzt auch die Rakete kein alltägliches Fortbewegungsmittel ist, immerhin so 150 Stundenkilometer im Auto, 300 Stundenkilometer im ICE, das ist schon drin, ne, auch im Alltag. Besonders interessant fand ich es zu lesen, als die Eisenbahn gerade neu war, hat man aufwendige Forschungen getrieben, um herauszufinden, was ist die maximale Höchstgeschwindigkeit, die man Menschen aussetzen kann. Und man ist zu dem Schluss gekommen, 30 Stundenkilometer. Mehr verträgt das menschliche Gehirn einfach nicht. Das lag wohl unter anderem daran, dass man noch gewöhnt war, aus dem Fenster zu gucken und irgendwas in der Nähe zu fixieren. Und die Leute sind schlicht verrückt geworden, wenn es zu schnell wurde, weil sie irgendwie immer noch versucht haben, die Dachen zu sehen. Ja? Also man muss sozusagen lernen, in die Ferne zu schauen, die Perspektive zu verändern, um das auszuhalten. Beschleunigt hat sich auch die Herstellung von Gütern. Früher die Handarbeit, dann kam die Dampfmaschine, das Fließband, bis zu den modernen Fertigungsrobotern, dauert es einfach nicht mehr lange, Dinge herzustellen. Und wenn wir heute aus Retrogründen wieder Handarbeit kaufen, dann wissen wir, das kostet unglaublich viel Geld. Und wofür gibt man das Geld aus? Für die verbrauchte Zeit. Für die Zeit, die es braucht, die Dinge per Hand herzustellen. Zeit, die man eigentlich nicht hat, die man eigentlich nicht braucht, weil man das Fließband hat. Die Kommunikation natürlich ist sehr viel schneller geworden. Der Schriftsteller Thomas Mann, mit dem auch ich im Germanistikstudium gequält wurde, lebt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der hat sich seine Nachmittage grundsätzlich eingeteilt, das weiß man, weil er sehr penibel Tagebuch geführt hat, seine Nachmittage immer eingeteilt, um seine Korrespondenz zu führen. Also Briefe öffnen, Briefe lesen, Antwortschreiben aufsetzen, Antwortschreiben ins Reine schreiben, eintüten, abschicken, ein paar Wochen warten, Antwortbrief. Damit hat er jeden Nachmittag verbracht. Durch E-Mails haben wir heute eine völlig andere Art von Kommunikation als noch vor 80 Jahren. Wir würden uns erstens niemals einen Nachmittag nehmen, um die E-Mails zu beantworten. Wir beantworten E-Mails einfach immer. Also ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier im Raum, der die letzte E-Mail durchaus nochmal vorm ins Bett gehen beantwortet und die erste Antwortmail direkt nach dem Aufstehen liest. Also, wir nehmen uns jetzt keine Portionen, um E-Mails zu beantworten, sondern das läuft ständig nebenher. Wir lesen und beantworten E-Mails auch sehr viel schneller, als es bei Briefen noch der Fall war. Ein Brief hat eine gewisse Länge, sonst lohnt es sich eigentlich gar nicht, den abzuschicken. Meine Durchschnitts-E-Mail hat 3 bis 4 Zeilen. Die Reaktionszeiten sind sehr viel kürzer geworden. Wenn man einige Stunden keine Antwort bekommen hat, dann wird man schon langsam nervös. Also irgendwie ist da was nicht in Ordnung. Man sieht also, die Kommunikation ist der Reaktionszeiten müssen sich auch erhöhen. Wir müssen heute sehr viel häufiger angenommen, du suchst jetzt deine findest du dj.supermarkus@aol.com. Würde wahrscheinlich nicht erwarten, dass die E-Mail-Adresse noch funktioniert, dass die Telefonnummer noch stimmt. Die Halbwertszeit unseres Wissens nimmt also auch drastisch ab. Kein Wunder, dass wir uns gehetzt fühlen. Die Welt um uns herum ist eben wirklich schnell und ist scheinbar nicht mal mehr unsere Privatschuld, dass vieles einfach schneller geht, als wir es verkraften. Und dass wir deshalb auch gefühlt weniger Zeit haben. Ich glaube, es ist geradezu die Tücke des Beschleunigungssystems, dass es uns den Eindruck vermittelt, alle anderen können doch auch mithalten. Alle anderen beantworten doch die E-Mails auch so schnell. Also muss es irgendwie an mir liegen, wenn ich in Stress gerate. Es gibt allerdings auch gute Gründe, diesen Eindruck, dass es ein Privatproblem sei, in Frage zu stellen. Einer der wichtigsten Beschleunigungsforscher, Hartmut Rosa heißt er, führt für seine Studien über die Verschärfung des Lebenstempos regelmäßig Interviews mit ganz normalen Leuten. Und eine der häufigsten Antworten auf die Frage, wie es den Leuten so geht, ist, eigentlich geht es mir ganz gut, nur gerade im Moment ist es ein bisschen viel und ich habe zu wenig Zeit. Und der Forscher sagt, ich bin mir sehr sicher, wenn ich die Leute vor einem halben Jahr gefragt hätte, hätten sie genau das Gleiche gesagt. Und wenn ich sie in einem halben Jahr frage, sagen sie wieder das Gleiche. Gerade im Moment habe ich wenig Zeit. Woher kommt also dieses kollektive Gefühl permanenter Zeitnot? Der Eindruck, eigentlich mehr Aufgaben bewältigen zu müssen, als wir Zeit zur Verfügung haben. Wie gesagt, es gibt einmal die allgemeine technische Beschleunigung, die ein Faktor ist. Aber die Forscher, die sich mit dieser Beschleunigung beschäftigen, haben noch einen anderen Faktor ausfindig gemacht. Und der ist recht interessant, weil die Soziologen sonst eigentlich jetzt kein spezifisch religiöses Interesse verfolgen. Die Forscher sagen, vor 500 Jahren war es noch relativ normal, davon auszugehen, dass nach unserem Leben hier noch eine Ewigkeit folgt. Und es war ja auch ein guter Deal. Die Lebenserwartung war ziemlich viel niedriger als jetzt, 40 Jahre, und danach noch eine Ewigkeit. Das hört sich ja gut an. In unserer Kultur ist diese Erwartungshaltung, dass da noch was kommt, noch eine Ewigkeit kommt, langsam aber sicher zerbröselt. Wir gehen heute in unserer Gesellschaft, auch wenn es abweichende Privatmeinungen geben mag, davon aus, dass das Wesentliche hier passiert, in diesem Leben. Was danach kommt, ist fragwürdig geworden, bestenfalls, jedenfalls aber sekundär. Man kann schon glauben an Wiedergeburt oder an die Auferstehung der Toten oder an ein ewiges Märchenreich. Das alles wird aber kaum beeinflussen, wie man sein Leben hier führt. Das wird einen nicht davon abhalten, alle Energie in dieses Leben zu stecken, weil es gilt, das Maximum an Glück und Zufriedenheit eben in diesem Leben herauszuholen. Man könnte auch sagen, die Ewigkeit mit all ihren unendlichen Möglichkeiten muss jetzt in ein Leben gepresst werden. Das Motto lautet, so viele Leben wie möglich in einer Lebenszeit. Denn wir haben ja nur diese. Und wenn wir versuchen, mehrere Leben in unserem eigenen Leben zu leben, dann kann man sich vorstellen, dass es zeitlich ziemlich schnell eng wird. Wir wollen Beruf, Ausbildung, Studium, was auch immer, möglichst gut machen. Möglichst die angemessene Zeit investieren, um weit zu kommen. Gleichzeitig haben wir einen Freundeskreis, der aufrechterhalten werden soll. Wir wollen vielleicht irgendwann mal eine Familie mit Kindern haben oder haben schon eine, wollen Zeit mit dem Partner verbringen, Zeit mit den Kindern verbringen. Bei alledem sollten wir selbst irgendwie nicht zu kurz kommen, wollen vielleicht unsere Hobbys pflegen. Wenn es ganz schlimm kommt, gehen wir dann noch in eine Gemeinde. Da wollen wir auch noch mitarbeiten, mithelfen, mitgestalten. Und dann gilt schließlich natürlich bei allen Anforderungen, man sollte jung und frisch bleiben, gut aussehen, fit sein. Jetzt ist es natürlich keine ganz neue Herausforderung, dass man in seinem Leben mehrere Felder hat, mehrere Rollen spielt, verschiedenen Ansprüchen gerecht werden will. Und sicher tun sich einige auch etwas leichter dabei, auf mehreren Gleisen gleichzeitig zu fahren, anderen fällt es schwerer. Aber ich frage mich schon, ob einen das nicht nachdenklich machen sollte, die Frage, wie viele Leben wir eigentlich in einem Leben führen können. Und vor allem, welche Leben wir eigentlich mit welcher Intensität führen wollen. Und mich beschleicht die Vermutung, dass das Nachdenken über diese Frage nicht so gut nebenbei funktioniert, im laufenden Betrieb, irgendwo zwischen Haushalt, Arbeits-E-Mails beantworten, im Stapel offener Rechnungen, die wir abends noch erledigen müssen. Sondern Nachdenken über das, was uns wirklich wichtig ist, das braucht wahrscheinlich ein bisschen Luft. Wahrscheinlich reicht aufs Ganze gesehen noch nicht mal dieser eine Ruhetag, von dem im Sabbatgebot die Rede ist. Denn wir brauchen ja erstmal ein bisschen, um runterzukommen von der Beschleunigung, um so ein paar Schichten abzubauen von dem, was sich so anlagert durch den Alltag. Ich würde den Gedanken des Sabbats deswegen auch nicht sklavisch auf diesen einen Ruhetag beschränken wollen. Nicht dieser eine Ruhetag in der Woche, sondern vor allen Dingen die Idee des Sabbats ist, glaube ich, für uns heute wichtig. Und zwar die Idee des Sabbats als eine Art Gegenprogramm zur Logik der Beschleunigung. Die Beschleunigung sagt, ja, du kannst schon Pausen machen, ne? Du kannst schon aufhören zu rödeln. Aber du musst halt bedenken, dass die anderen weitermachen in der gleichen Zeit. Und wer nicht mitläuft, der findet sich halt schnell mal am Ende der Schlange vor. Der Sabbat sagt dagegen, du solltest nicht nur, du kannst dir die Pausen auch leisten. Denn deine Lebenszeit ist deine Lebenszeit und die Ewigkeit ist die Ewigkeit. Die Beschleunigung sagt, wenn du gar nicht erst versuchst, das absolute Optimum an Glück aus deinem Leben herauszuholen und möglichst viele Leben in deinem einen Lebenspensum reinzupacken, dann darfst du dich am Schluss halt auch nicht beschweren. Der Sabbat sagt dagegen, es könnte besser sein, als du denkst, einfach dein Leben zu leben, statt mehrere auf einmal. Und es könnte doch auch sein, dass es für Gott ganz in Ordnung ist, wenn wir einfach ein Leben leben, nämlich unser Leben. Und zwar mit allen Unvollkommenheiten, die dazugehören, mit allem Fragmentarischen, mit allem Ungenügen gegenüber den Ansprüchen und Erwartungen, mit denen wir konfrontiert sind. Denn, wenn man es mal so fromm sagen will, wenn Gott für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dann doch wahrscheinlich auch für unser Scheitern an den To-Do-Listen und an den Deadlines. Im Jenseits, da wartet einer, der unendlich viel Zeit hat. Und wer unendlich viel Zeit hat, der hat auch ziemlich viel Geduld. Geduld, glaube ich, vor allen Dingen mit den Gestressten, mit den Überforderten, mit den Müden. Deshalb empfinde ich den Sabbat, die Idee des Sabbats, inmitten der Beschleunigung, ein wenig wie das Wort Jesu, der spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, alle, die ihr versucht, gleich mehrere Leben auf einmal zu führen. Ich will euch Ruhe geben. Ruhe. Schon das Wort klingt ja irgendwie erholsam. Allerdings, so einfach ist das mit der Ruhe gar nicht. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Wenn man erstmal daran gewöhnt ist, die Zeit möglichst effektiv auszunutzen und möglichst viel zu schaffen, dann fällt das Umschalten auf Ruhe gar nicht so einfach. Freie Zeit und Erholung, das finde ich ja schon gut. Aber was mache ich am besten in der freien Zeit? Endlich mal die Bücher lesen, die sich bei mir stapeln. Oder mal wieder einen guten Film schauen. Oder Sport machen, auch dringend nötig. Wenn man es allerdings gut plant, kriegt man ja vielleicht an einem freien Abend gleich mehrere Sachen hin. Und schon ist man wieder dabei, die Zeit möglichst effektiv auszunutzen. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich deswegen mal ein bisschen ein Buch gelesen, das den Titel trägt Muße vom Glück des Nichtstuns. Der Autor schlägt darin radikalerweise vor, in der freien Zeit einmal zur Beruhigung tatsächlich gar nichts zu tun. die Freizeit oder einen Teil der Freizeit jedenfalls nicht mit neuen Freizeitaktivitäten zu füllen, mit neuen Erlebnissen und Erfahrungen, sondern sich einmal hinzusetzen, die Däumchen zu drehen und einfach nichts zu tun. Das ist schon ziemlich ungewohnt für uns, glaube ich. Und ich wusste auch nicht, als ich das gelesen habe, wann ich das letzte Mal wirklich gar nichts getan habe. Deswegen habe ich mal das Selbstexperiment für euch jetzt hier durchgeführt und habe mich an einem Abend auf den Balkon gesetzt. Frau war mit Freunden unterwegs, Kinder haben schon geschlafen. Und habe mir einen Wecker gestellt, natürlich, das muss sein, gell? Halbe Stunde, damit ich auch weiß, wann die halbe Stunde vorbei ist. Und habe eine halbe Stunde lang nichts getan. Und es war doch eine ganz interessante Erfahrung. Nicht besonders spektakulär, aber doch ganz interessant. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum Ersten, mir sind Ideen gekommen. Also zum Beispiel eine Idee für ein super Geburtstagsgeschenk für meine Frau. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, was. Aber Einfälle kommen vielleicht manchmal genau dann, wenn man nicht drauf zuarbeitet, sondern man gar nichts tut. Das andere, was mir aufgefallen ist, mir sind Erinnerungen gekommen. Dinge, die vor 10, 11 Jahren waren. Worum es da ging, ist gar nicht so wesentlich, sondern mir ist einfach aufgefallen, wie wenig das in meinem Alltag sonst eine Rolle spielt. Wie wenig ich mich eigentlich an Vergangenes erinnere. Meistens bin ich damit beschäftigt, in die Zukunft zu denken. Irgendwie zu gucken, was kommt als Nächstes, was muss ich erledigen. Wenn aber unsere Vergangenheit als Geschichte von uns ein Teil von uns ist, dann verlieren wir eigentlich ziemlich viel, wenn wir uns so gut wie nie erinnern. Ich rate also sehr dazu, das mal auszuprobieren. Vielleicht ist jetzt die kommende Urlaubszeit ein ganz guter Anlass dazu. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, es gibt auch Tage, an denen würde ich das Experiment eher ungern durchführen. Weil mir nämlich klar ist, dass die Ruhe nicht zwingend dann anfängt, wenn die Geschäftigkeit aufhört. Ich glaube, manchmal wartet da auch ziemlich viel Unruhe auf einen, wenn man mal Pause macht. Vielleicht sind wir auch manchmal geradezu auf der Flucht vor der Ruhe, weil wir ein bisschen auf der Flucht vor uns selber sind. In der Ruhe wartet nämlich nicht immer nur das Angenehmste auf uns. Da warten nicht immer nur schöne Dinge. Allerdings wird man schon umgekehrt fragen dürfen, ob die ständige Betriebsamkeit auf Dauer die bessere Lösung ist. Nun gibt es aber längst noch einen großen Spielraum, ne, zwischen der absoluten Ruhe, dem totalen Nichtstun und der normalen Alltagshektik. Und da ist die Frage, wie gestaltet man diesen Spielraum, damit er wirklich erholsam ist? Logischerweise kann man das jetzt nicht für alle pauschal beantworten. Jeder hat seine persönlichen Vorlieben, hat seine Dinge, bei denen er entspannt. Allerdings bin ich doch auf eine interessante Strategie gestoßen, die man wahrscheinlich auf sehr unterschiedliche Freizeitaktivitäten oder Freizeitvorlieben anwenden kann. Und die heißt die Odysseus-Strategie. Das Ziel der Odysseus-Strategie ist, sich zu beschränken. Und zwar zu beschränken angesichts der vielen, vielen Möglichkeiten, die wir haben, um unsere freie Zeit zu gestalten. Denn wenn wir uns nicht gerade fürs totale Nichtstun entscheiden, können wir immer noch viele Dinge tun. Wir können reisen, können kochen, lesen, Freunde besuchen, Sport machen, künstlerisch aktiv werden, Musik hören, Musik machen, endlich mal unsere Urlaubsbilder sortieren, zur Abwechslung mal früh ins Bett gehen und genug schlafen und so weiter und so fort. Und ich bin vielleicht nicht der Einzige, der vor lauter Möglichkeiten, endlich mal dies oder das zu tun, am Schluss wieder mal am Laptop landet oder am Fernseher, klickt, schaltet den ganzen Abend und am Schluss denkt, so war das eigentlich nicht gedacht. Und da greift die Odysseus-Strategie. Die Odysseus-Strategie hat ihren Namen von Odysseus, ne, offensichtlich, der auf dem Meer unterwegs war als großer Seefahrer und dann irgendwann wusste er, er kommt jetzt an der Insel der Sirenen vorbei. Die Sirenen waren irgendwie so Mischwesen, aber trotzdem scheinbar ganz attraktiv. Und die haben wunderschön gesungen und es hat dazu geführt, dass die Seefahrer also immer auf die Sirenen zugesteuert sind. Ende vom Lied, im wahrsten Sinne des Wortes, war dann, dass sie da irgendwo zerschellt sind. Ne? Und Odysseus wusste das und hat sich dafür entschieden, seinen Matrosen die Ohren zuzustopfen mit Wachs, damit sie die Gesänge nicht hören. Er wollte den Gesang aber hören, ohne in Gefahr zu geraten, hat sich deswegen an den Mast seines Schiffes fesseln lassen. Und dieses Bild von Odysseus, der sich sozusagen selber fesselt, um den Sirenen nicht nachzugeben, ist vielleicht ein ganz gutes Bild dafür, dass es manchmal helfen kann, sich selbst oder die Möglichkeiten, die man hat, um zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, einfach zu beschränken. Ja. Manchmal kann es vielleicht das Beste sein, den Fernseher einfach auszulassen, den Laptop zuzulassen, Handy auszumachen, vielleicht sogar mal das Licht auszumachen, eine Kerze anzuzünden, einfach ein Buch zu lesen. Das ist natürlich ein bisschen künstlich. Ne? Unsere Welt ist nicht so. Aber Odysseus ist ja auch nicht durch die Weltmeere geschippert, indem er immer am Mast angeschnürt war. Ne? Also in bestimmten Situationen können manchmal drastische Mittel helfen. Etwas Ähnliches wie die Odysseus-Strategie hat sich auch der Maler Manfred Jürgens einfallen lassen. Manfred Jürgens malt vor allem Porträts von Menschen und Haustieren. Hier sieht man, glaube ich, eines. Ja, ich finde die schrecklich, diese Bilder. Aber das Besondere an den Bildern ist nicht unbedingt die Bilder selber, sondern mehr die Art und Weise, wie er die Bilder malt. Quatsch, nicht wie er die Bilder malt, das war ich abgelenkt davon, dass meine Frau gesagt hat, ich soll aufhören. Pause machen. Sondern wie er die Bilder ausstellt. Forscher haben herausgefunden, im Louvre, wo meines Erachtens viel bessere Bilder hängen als da, haben die Leute 11 Sekunden Zeit, um ein Bild anzugucken. Im Durchschnitt nehmen sie sich 3 Atemzüge für ein Bild. Manfred Jürgens wird nie im Louvre ausstellen, das macht aber auch nichts, denn er hat einen Weg gefunden, seine Bilder wirklich an den Mann zu bringen. Er macht Ein-Bild-Ausstellungen. An einem Abend hat er dieses Bild gezeigt und sonst gab es nichts zu sehen. Und die Leute hatten wirklich Zeit, sich zu konzentrieren auf dieses eine Bild. Also das als Anregung dafür, sich selber in seiner Freizeit zu konzentrieren. Zum Abschluss noch dieses schöne Bild von einem Mann, der offensichtlich sich den Sabbat gönnt, irgendwo im öffentlichen Raum schläft. Interessant macht das Bild aber vor allen Dingen der Ort, an dem es aufgenommen wurde. Dieses Bild von dem schlafenden Mann ist aufgenommen im japanischen Nationalmuseum für Zukunftsforschung und Innovation. Man sieht, manchmal kann sogar das Faulsein ein Akt der subversiven Systemkritik sein. Wer mitten in der Beschleunigung so schlafen kann, wie Jesus auf dem Boot in stürmischer See, der hat den Sabbat wahrscheinlich wirklich verstanden. Der hat verstanden, dass es eine Ewigkeit gibt. Und einen Gott, der spricht, glaub mir, du darfst und du kannst dir eine Pause leisten. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.